Guten Morgen miteinander. Echt saugut. Kann ich nicht anders sagen. Wer ist heute zum ersten Mal da? Schön, dass ihr da seid. Die Bora Rosenkranz begrüßen wir heute ganz herzlich. Und der Lars Peter. Jawohl. Der Lars Peter kommt aus dem ganz gebannten, sein Ortsschild ist aus dem Kreis, der ganz bekannt ist, Dillenburg. Ist ganz einfach, merkt euch Dill haben, dann wisst ihr Dillenburg, Lars Peter. Und er strengt sich heute ganz arg an, weil gestern Abend hat er gesagt, hey, ist das toll da, da möchte ich mal wiederkommen. Also, Prediger wird heute der Professor Dr. Ulrich Giesikus. Und was macht denn Professor Doktor, wenn er hierher kommt und wir noch nicht fertig sind und die Bänke nicht stehen, die Bühne nicht steht? Dann nimmt er die Bänke und tut mit uns Bänke aufbauen. Also Jungs, alle Achtung, das ist ein Kerl. Nach dem Gottesdienst bieten wir persönliches Gebet an und Segnungen. Das wird zum einen Bettina machen und das andere wird der Martin sein. Wir werden dann von mir aus gesehen rechts, da ist diese Eisentür unter dem Kreuz, da werden wir freiräumen, da kann man dann reingehen und für sich, mit sich beten lassen und kann sich auch segnen lassen. Also darf ich das gerne auch nehmen. Und jetzt beginnen wir den Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich möchte noch mit euch beten. Herr, ich kann dir nur wirklich dankbar gegenübertreten und sagen, wow. Wir dürfen wieder hier sein, wir dürfen den Gottesdienst hier feiern auf dem Trauderhof. Wir dürfen zu dir kommen mit allem, was wir haben und mit allem, was wir sind. Herr, es tut gut. Du hast offene Arme, du liebst uns. Danke für diesen Tag. Amen.
Wow. Ich habe da hinten verschiedentlich mal so ein Halleluja gehört. Oder wow, Staunen. Ja, das habe ich auch, dieses Staunen. Aber vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, bei dem so eine innere Stimme sagt, ist ja schön, dass der liebe Herr Jesus, der liebe Gott dir da geholfen hat mit deiner Anorexie. Mir hat er noch nicht geholfen. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sagt, wer es glaubt, wird selig. Das würde ich doch gerne auch mal mit meinen eigenen Augen sehen. Und vielleicht, wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, dass jeder von uns eine Stimme in sich hat, die sagt, naja, ob ich das alles, das klingt jetzt so schön und das ist jetzt in so einer Gemeinschaft mit Schweiß und Leder und überhaupt, kann einen so emotional mitnehmen. Aber Montagmorgen, wenn der Wecker um 6 klingelt, ist das dann auch noch so schön? Oder ist dann vielleicht Gott da eine ganze Ecke weiter weg? Und wisst ihr was? Ich habe so eine Stimme auch in mir. So einen kleinen inneren Zweifler, der sagt, ob das wohl wirklich alles so ist, redet man sich das nicht nur ein? Und was mich besonders freut, ist, dass das auch in der Bibel so vorkommt. Da gibt es eine tolle Geschichte, die ich für wahr halte. Vielleicht mein innerer Zweifler manchmal ein bisschen in Frage stellt. Und da sagen die Jünger, hey, Jesus ist auferstanden, der Tod ist besiegt, das Leben ist stärker. Und dann gibt es einen, der sagt, jo, schön, glaubt ihr mal weiter so, Kinderkram. Wenn ich es mit meinen eigenen Augen gesehen habe und wenn ich meine Finger in diese Wunde reingelegt habe, ne, dann glaube ich auch. Dieser Jünger, den wir als Thomas häufig den ungläubigen Thomas nennen, wird übrigens der erste von den Jüngern sein, der tatsächlich begreift, wer da auferstanden ist. Die anderen sehen ein Wunder, so wie bei Lazarus, da ist jemand von den Toten auferstanden. Aber dieser zweifelnde Thomas ist der erste, der sagt, mein Herr und mein Gott, und auf die Knie geht. Der erste gläubige Christ ist der ungläubige Thomas. Das finde ich schon mal irgendwie stark. Jesus begegnet ihm, nachdem die anderen Jünger gesagt haben, wir haben den Herrn gesehen. Und Thomas sagt, ja klar, ne? Ich gucke mir dann auch an, wenn er mal da ist. Und dann sagt Jesus, lege deinen Finger hier auf die Stelle und sieh dir meine Hände an. Gib deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Mein Herr und mein Gott, gab Thomas ihm dazu Antwort. Und dann sagt Jesus was, das möchte ich gleich noch ein bisschen, glaube ich, erklären. Du glaubst, weil du mich gesehen hast, glücklich zu nennen sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Ja, dieser ungläubige Thomas, der erste Jünger, der Jesus als seinen persönlichen Herrn und Gott bezeugt, ist der für mich ein Vorbild? Ja, weil ich auch so einen inneren Thomas habe. Ich glaube auch nicht immer alles. Und was ich mit dem Thomas gerne teilen möchte, ist, dass ich meinen Zweifel auch offenlegen darf. Bei Gott muss ich nicht gläubig sein, um zu ihm zu kommen. Bei Jesus muss ich nicht schon mit Vorschussvertrauen und 200 Jahren geistlichen Lebenserfahrung kommen, sondern ich mit allen meinen Zweifeln, mit allen meinen Vorbehalten, mit meinem Zynismus, wer es glaubt, wird selig, den kann Jesus dann möglicherweise auch verwandeln in einen, wer es glaubt, wird selig. Aber im Moment bin ich vielleicht beim, ja, wer es glaubt, wird selig. Zweifel gehören zum Glauben. Und wer in die Kirche geht, übrigens auch wer hier in einen Motorradgottesdienst kommt, muss seinen Verstand nicht an der Garderobe abgeben und den nicht im Helm am Moped draußen lassen. Trotzdem ist die Frage, wie kann ich an etwas glauben, was aller Vernunft entgegenzustehen scheint? Deborah, auch deine Eltern haben irgendwann wahrscheinlich nicht mehr dran geglaubt und haben trotzdem weiter gebetet, weil es nicht vernünftig war, dran zu glauben. Und die sind wahrscheinlich vernünftige Menschen. Thomas will es begreifen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Und er begreift. Jesus spricht vom Segen eines Glaubens, der nicht sehen muss. Vielleicht denken wir jetzt an einen blinden Glauben, und das halte ich für ganz falsch. Ich glaube nicht, dass Jesus von blinden Glauben springt, sondern Jesus redet vom Glauben an etwas, was nicht sichtbar ist und was man überhaupt gar nie sehen kann, an eine unsichtbare Wirklichkeit. Wir glauben nämlich an vieles, was wir nicht sehen. Wir glauben an Elektrizität. Wenn die ausfällt, würden wir es merken, aber gesehen haben wir sie noch nie. Wir glauben an Schwerkraft. Spüre ich täglich, ziemlich viel. Ich glaube an Viren, obwohl ich die noch nie gesehen habe. Oder an die Liebe, glaube ich auch. Wenn meine Frau mir nach 43 Jahren, sie ist kein Schmeichler, sagt, ich würde dich wieder heiraten. Wow. Ja? Wir haben geheiratet einen Tag vom ersten Motorradgottesdienst hier. Deswegen sind auf unseren Hochzeitsfotos die Plakate vom ersten Motorradgottesdienst 1979. Dafür gibt es... Danke. Also, danke. Solltet ihr jetzt applaudieren, weil ich 43 Jahre verheiratet bin. Ich sage euch, das ist kein Applaus wert, das ist Gnade, Barmherzigkeit. Ganz viel Geschenk und vielleicht ein kleines bisschen auch noch das Verdienst meiner Frau. Dafür, ja, danke. Danke. Also es gibt gute Gründe, an Elektrizität zu glauben, an Viren, an Schwerkraft, an die Liebe. Warum? Nicht, weil wir sie sehen, sondern weil wir wahrnehmbare Wirklichkeiten haben, die darauf hindeuten. Wenn wir also an das glauben, was wir nicht sehen, dann müssen wir nicht blind glauben, sondern wir müssen aus dem, was wir sehen können, die richtigen Schlüsse ziehen, nämlich auf das Unsichtbare, was dahinter steht. Fassen Sie mal eine Steckdose rein, dann glauben Sie an Strom. Nein, man kann Gott nicht beweisen. Das ist prinzipiell unmöglich. Wer Gott möchte, begreifen möchte. Man kann auch nicht beweisen, dass Gott der Deborah geholfen hat. Das kann man nicht beweisen. Es gibt auch andere Leute, die Heilungsgeschichten erzählen. aber man kann es erfahren. Ja, ich habe meinen inneren Thomas auch. Ich bin auch so ein Mensch, der sagt, na, ob das wohl alles wirklich stimmt? Ist das nicht eher ein psychologisches Phänomen von Selbstsuggestion und Hypnose? Und dann gibt es auch einen Teil von mir, der sagt, es ist eigentlich völlig wurscht, wenn Gott uns so geschaffen hat, dass wir uns suggerieren und hypnotisieren können. Prima, dann ist doch gut. Ich kann ihn bezweifeln. Ich kann Gott bezweifeln. Ich kann Gott herausfordern. Ich kann Gott in Frage stellen. Und ich kann ihm so begegnen wie dieser römische Hauptmann, der uns vor ein paar Jahren die Jahreslosung beschert hat. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und das ist dieser Zwiespalt. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Dieser innere Thomas, den schäme ich mich manchmal. Ich wäre gerne jemand, der so sagt, ja, ich bin mir da immer ganz sicher und ich weiß das immer alles so und so. Und dann denke ich, es ist vielleicht ganz gut, dass der da ist, weil ich meine, ich kann zwar Bänke tragen, aber ich bin von Beruf Klugscheißer und ich weiß immer alles ein bisschen besser als die anderen. Und dieser innere Thomas hilft mir dabei, im Glauben eben nicht als Wissender aufzutreten, sondern als Glaubender ins Gespräch mit anderen zu bleiben. Es hilft mir dabei, ein Suchender zu bleiben und nicht immer jemand, der schon gefunden hat. Und es hilft mir dabei, ein Suchender zu bleiben, der immer wieder neue finden kann. Und wisst ihr, was das Schönste ist, wenn man ein Suchender ist bei Jesus? Dann wird man gefunden. Und dieses Gefundenwerden ist gut. Ich bin aber auch froh, dass dieser innere Thomas nicht immer das Letzte. Jetzt haben wir ein Problem mit der Elektrizität, an die wir glauben. Okay, ich glaube, dass sie wieder da ist. Muss ich irgendwas machen? Okay. Also, dieser innere Thomas muss glücklicherweise nicht immer das letzte Wort haben und hat er ja auch in der Geschichte da nicht. Und dass Gottes Geist in mir lebt und mich in seine Wirklichkeit blicken lässt. Neben diesem inneren Thomas, der das alles immer anzweifelt, ob das denn wohl alles so stimmt, gibt es auch noch andere Anteile, die in verschiedenen Gedanken und Stimmen manchmal da sind. Die kennt ihr vermutlich auch. Bei mir gibt es natürlich einen inneren Wissenschaftler. Und der kann sich zum Beispiel nicht vorstellen, dass die Schöpfung sich selbst gemacht hat. Mein Vater war auch Professor, aber für Physik. Also beim Abendessen wurde bei uns über Bernoullis Gleichung diskutiert und über Astrophysik und über was auch immer. Und ich habe auch selber neben meinem Psychologiestudium 8 Semester Physik für Ingenieure belebt machen, aber jetzt keine Physikvorlesung draus, okay? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Welt sich selbst gemacht hat. Das widerspricht meinen Möglichkeiten. Mein Wissenschaftler in mir sagt, das kann nicht sein, diese Schöpfung hat sich nicht selbst gemacht. Der Astrophysiker Dr. Heino Falke, der sehr berühmt ist, weil er beim ersten Foto eines schwarzen Loches das Team geleitet hat und so auf jeder größeren Zeitschrift in dieser Welt, vom Time Magazine bis zu China, ein Mann aus Deutschland, der hat also mit dem Foto eines schwarzen Loches etwas bewiesen, was man nicht sehen kann. Schwarze Löcher kann man nicht sehen. Die sind so hoch gravitätsgeladen, dass selbst das Licht nicht raus kann. Aber man kann die Wirkung eines schwarzen Loches sehen in Form von Gravitätsverschiebungen außerhalb. Das kann man sogar fotografieren. Man kann ein schwarzes Loch fotografieren, obwohl es niemand sehen kann. Und das ist schon mal eine gute Sache. Und das hat der Astrophysiker Heino Falke erfolgreich gemacht und hat damit etwas bewiesen, was selbst Albert Einstein nicht so richtig geglaubt hatte. Und dazu zitiere ich mal den Deutschlandfunk, dass ein schwarzes Loch auch ein Sinnbild für das ist, was wir als Menschen nicht verstehen oder erforschen können, stört den Wissenschaftler Falke nicht. Als gläubiger Christ besteht sein Leben nicht nur aus dem, was man mit naturwissenschaftlichen Gesetzen beschreiben kann. Und er sagt, Glaube ist auch Loslassen der eigenen Arroganz. Ähnlich geht es auch in meinem Fach. Ich bin ja Psychologe. Und ich muss nicht wissen, wo die Psalmen stehen, die du genannt hast. Also egal. Der Psychologieprofessor Friedemann Schulz von Thun schreibt ein Kapitel in einem neuen Buch, was ich im Herbst herausgebe, ein Fachbuch. Aber Friedemann Schulz von Thun hat viele von euch gequält, schon als 10-Klässler mit Miteinander reden, Störungen und Klärungen, Kommunikationsmodelle und solche Sachen. Rohrohroh, 9,80 Mark. Deutschlands bekanntester Psychologieprofessor, der uns auch bei der Entwicklung unseres Studiengangs sehr zur Seite gestanden hat und ein Kapitel schreibt. Und da wird er plötzlich sehr persönlich und sagt in meinem inneren Team, wer glaubt denn da eigentlich? Und in seinem Fachbuch, wissenschaftliches Fachbuchkapitel, kommt ein Gedicht vor, was er geschrieben hat für uns. Finde ich schön. Ich lese euch vor. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Ich habe mich nicht selbst gemacht.
Ich wurde ungefragt entbunden und habe mich so vorgefunden. Wurde gleich mit Mund und Ohren in die Welt hineingeboren, hab die Knochen nicht gebaut, hab mein Blut nicht selbst gebraut, habe Arme, habe Beine, hab das alles nicht bestellt und mit Nase, Ohren und Augen bin ich nun in fremder Welt. Ja, ich habe das nicht bestellt. Der Nobelpreisträger Werner Heisenberg, der die unschärfe Relation, muss ich jetzt auch nicht erklären, aber der hat auch was bewiesen, dass man es nicht wissen kann. Also man kann entweder wissen, wie schnell ein Teilchen ist oder wo es ist, aber man kann nicht beides gleichzeitig wissen, abhängig von Größe des Teilchens und der Geschwindigkeit. Beim Motorrad macht die Heisenbergsche unschärfe Relation keinen großen Unterschied, weil unsere Geschwindigkeiten nicht nahe der Lichtgeschwindigkeit sind, sollte zumindest nicht sein, und das Motorrad etwas größer ist als ein Photon, mit dem man durch die Licht, aber egal, Heisenberg hat bewiesen, dass wir Menschen prinzipiell, dass man etwas nicht wissen kann. Das ist nicht möglich, nicht weil wir die Messgeräte nicht haben, sondern weil es nicht wissbar ist. Und Werner Heisenberg schreibt, der erste Schluck aus dem Glas der Wissenschaft macht sie zu einem Atheisten. Aber Gott wartet auf sie am Boden des Glases. Und hier greift Heisenberg wahrscheinlich den Gedanken von dem Physiker Isaac Newton, nachdem die F gleich M mal A Bremsen und so weiter unserer Motorräder berechnet sind, der sagte, wer nur halb nachdenkt, der glaubt an keinen Gott, aber wer richtig nachdenkt, der muss an Gott glauben. Nein, man kann Gott nicht beweisen. Man kann nicht beweisen, dass der Auferstandene wahrhaftig Herr und Gott ist. Man kann es glauben und man kann es glauben, ohne den inneren Zweifler und ohne den inneren Wissenschaftler zum Schweigen zu bringen. In der Bibel gibt es immer wieder mal Hinweise darauf, dass die Weisheit der Weisen zunichte gemacht wird. Das heißt aber nicht, dass die Dummheit Gott besser versteht als die Weisheit. Es geht bei diesen Stellen darum, dass menschliches Wissen Gott nicht begreifen kann und vor allem nicht begreifen kann, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, dass der lebendige Schöpfer des Himmels und der Erde in Form von Mensch auf diese Welt kommt und dann elend verreckt und am dritten Tage wieder aufersteht. Das passt in mein Spatzenhirn nicht rein und in deins auch nicht. Wenn mir jemand sagt, ich habe das verstanden, dann sage ich, okay, wie sieht's aus mit den Medikamenten, die du so täglich nimmst? Das ist nicht zu verstehen. Und trotzdem, auch die Menschen damals haben das nicht verstanden. Die Römer waren die große Weltmacht. Die haben die politische Welt geordnet. Aber heute nennen wir unsere Kinder Peter und Matthias und vielleicht Paul und Rahel. Und wen nennen wir? Cicero, Nero, Cäsar, unseren Schäferhund. Die Macht der Römer, die damals so offensichtlich die Welt geordnet hat, ist nicht geblieben. Gott kann sich auch, so heißt es in der Bibel, aus dem Munde von Kindern und Unmündigen sein Lob schafft. Ich fasse mal zusammen, um ein Kind Gottes zu sein, braucht man keine Intelligenz, sie schadet aber auch nicht dabei. Man muss sie nicht ausschalten. Vielleicht gibt es noch andere innere Stimmen, neben dem inneren Zweifler, den ich habe und der immer wieder auf die Suche geht und sagt, stimmt das wirklich? Und der sich dann immer wieder Gott anvertrauen muss. Und dem inneren Wissenschaftler, der sagt, also ich weiß zwar nicht, wie die Schöpfung als Wissenschaftler, kann ich das nicht beschreiben, aber ich bin mir ziemlich sicher, sie hat sich nicht selbst gemacht. Das ist nicht plausibel. Gibt es zum Beispiel bei mir auch noch so ein inneres Kind? So ein Kind, was so dringend braucht, sich auf den Schoß vom Papa zu setzen, sich dort geborgen zu fühlen, vielleicht unters Kreuz zu legen. Und das ist wichtig, auch diese Seite zu sagen, Papa, ich bin mir nicht immer sicher, dass es dich gibt, aber eins weiß ich brauche dich. Und ich möchte von dir geliebt werden und ich weiß, dass du das tust. Vielleicht gibt es auch manchmal noch sowas wie so einen inneren Weltenrichter, der sich über Gott stellt und ihn anklagt. Wie kannst du Kriege zulassen? Was passiert da für ein Scheiß in der Ukraine? Bist du eigentlich noch da? Hallo? Wenn Gott doch die Menschen liebt und allmächtig ist, wäre es nicht anders möglich, ihnen irgendwie Freiheit zu schenken, als ihnen die Freiheit zum Bösen zu geben? Und während ich das laut denke, ahne ich schon, dass meine Antwort lautet, nein, die Freiheit zum Guten, die Gott uns schenkt, ist eben auch die Freiheit zum Bösen. Wer die Freiheit hat, Ja zu sagen, muss auch die Freiheit zum Nein sagen haben, sonst ist es nicht Freiheit. Und wir sind eben keine Marionetten. Und wir kommen nicht zu Gott, weil er uns dazu zwingt. Wir kommen zu Gott, weil wir sagen, ich will dahin. Ich nehme meine Zweifel mit, ich nehme meine Fragen mit, ich muss die nicht draußen liegen lassen. Ich nehme meine Gedanken, meinen Kopf mit, den muss ich auch nicht draußen liegen lassen. Aber letztlich, was mich zu Gott führt, ist dein Herz, was diesen Glauben wagt. In der Sendung mit der Maus, die ich immer gucke, jeden Sonntag, wenn aus der Mediathek, wenn der Gottesdienst zu lang ging, ich habe nämlich 8 Enkelkinder, in der Sendung mit der Maus ging es bei einer nicht so lange vergangenen Sendung um die Frage, was glaubst du? Und da wurde Glauben beschrieben als das, was wir noch nicht wissen. Ich glaube, es ist ein Krokodil unter dem Bett, aber wenn ich drunter gucke, weiß ich, dass da keins ist. Richtigerweise wurde auch Glaube beschrieben als das, in das wir tief vertrauen. Aber das Übliche im Sprachgebrauch ist ja, ich glaube das, was ich noch nicht weiß. Also Glauben ist ein bisschen weniger als Wissen. In der Bibel ist das nicht so. In der Bibel ist Glauben nicht weniger als Wissen, sondern ein mehr als Wissen, weil alles Wissen am Ende auf irgendeiner Form von Glauben basiert. Man kann nicht nicht glauben. Wenn Glaube eine Überzeugung dessen ist, was man nicht sieht, so die Bibel, dann ist Glaube eben mehr als das, was man sehen kann. Der Glaube an das Unsichtbare ist ein Glaube an die Dinge, die ich durchaus in ihrer Wirkung spüre, wie Elektrizität, schwarze Löcher oder die Liebe Gottes. Aber ich kann es nicht beweisen, deswegen kann ich es glauben. Kann man Gott sichtbar machen? Nö, er bleibt unsichtbar. Ist das Unsichtbare nur blind zu glauben? Nein. Und ich lade euch heute ein, wie Thomas, offen mit Zweifeln und Bedenken zu sein und gleichzeitig offen zu sein für eine persönliche Begegnung mit dem Auferstandenen. Gerne auch mit dem, ich will da mal meine Finger reinlegen. Ich bin mir da nicht so sicher, ob ich das alles glauben mag. Einfach mit ihm in den Ring steigen, er macht das mit, fordert ihn heraus. Und dann ist das Zynische, ja, wer es glaubt, wird selig, am Ende ein, wer es glaubt, wird selig. Amen. Beim Motorradgottesdienst gibt es manchmal, nicht immer, aber oft ein Kontaktgebet. Und ich fand das heute sehr passend. Vielen Dank, Werner. Es lautet, Herr Jesus Christus, höre mein Gebet, dir übergebe ich mein Leben mit allem, was ich bin und habe, mit allen Grenzen und Lasten und Zweifeln, Begabungen und Möglichkeiten. Vergib mir meine Schuld und hilf mir zu vergeben. Bleib nah bei mir, ich will dir treu sein und Werkzeug deines Friedens. Jesus, mein Bruder, bewahre mich auf meinen Lebenswegen. Wer möchte, kann das mitbeten. Wir beten es einfach nochmal. Herr Jesus Christus, höre mein Gebet, dir übergebe ich mein Leben mit allem, was ich bin und habe, mit allen Grenzen und Lasten, Begabungen und Möglichkeiten. Vergib mir meine Schuld und hilf mir zu vergeben, bleib nah bei mir, ich will dir treu sein und Werkzeug deines Friedens. Jesus, mein Bruder, bewahre mich auf meinen Lebenswegen. Amen. Im 2. Thessalonicher Brief steht ein Segenswort, das möchte ich euch gleich zusprechen. Ich übersetze es aber erstmal. Der Gott des Friedens mache euch so ganz und heil, dass ihr keinen Schaden nehmt, spirituell, psychologisch und körperlich, und dass ihr keinen Schaden zufügt. Und dieser Prozess hat Zeit, bis Jesus wiederkommt. So, und jetzt hört das in den biblischen Worten. Wollt ihr aufstehen? Wenn ihr da hinten euch setzen wollt, könnt ihr, aber geht leider nicht. Ne? Der Gott des Friedens selbst heilige euch durch und durch, dass ihr unversehrt bewahrt bleibt an Geist samt Seele und Leib und untadelig bis zur Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Der es versprochen hat, ist treu. Er wird es tun. So segnet uns der gnädige Gott. Amen.